Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
Donnerstag, der 22. März und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut Leben Podcast. Ich bin wieder gesund unter dem Mikrofon. Henning allerdings, der fehlt heute. Der ist nämlich schwer beschäftigt in einem Workshop, wo er absolut nicht abkömmlich ist. Nichtsdestotrotz wollte ich natürlich was ans Mikrofon für euch bringen und habe mir einen Gast eingeladen. Er heißt Vincent Polocek. Er ist Winzer an der Mosel, stellt selber einen Riesling her, aber das soll er euch alles gleich selber erzählen und war gerade Gast auf der Prowein und da haben wir uns auch kennengelernt. Ich sag hallo und herzlich willkommen im Podcast, Vincent.
Ja, guten Tag, hallo.
Schön, dass du heute Zeit hast und mit mir sprechen kannst. Ich schätze mal, als Winzer ist man wahrscheinlich mehr beschäftigt, als man so denken würde, oder?
Ja, also der Winzerberuf ist ja eher eine Berufung als ein 9-to-5-Job. Und man hat einfach rund um die Uhr zu tun. Man ist eigentlich immer, ich will nicht sagen immer auf Achse, aber es gibt immer was zu tun und Arbeit ist genügend vorhanden, definitiv.
Also das heißt, du hängst nicht den ganzen Tag in deinem Weinberg rum, isst Weintrauben oder probierst deine eigenen Rebsorten aus?
Nicht nur, sagen wir es mal so. Also der Winzerberuf ist ja relativ vielfältig. Das heißt, es geht ja von den Arbeiten im Weinberg wie auch im Keller, also den önologischen Bereich, aber natürlich auch die Weine vertrieblich an die Kunden wieder zu bekommen. Das sind drei Sparten, die ziemlich zeitaufwendig sind und hinzu kommt natürlich das große Laster eines jeden Winzers und das ist der administrative Teil. Bedeutet, man muss natürlich auch die Rechnung schreiben, die Exportpapiere fertig machen und so weiter. Alles das, was ungern gemacht werden muss, sagen wir es mal so, aber erledigt werden muss es ja sowieso.
Naja, das sind halt einfach die Schattenseiten der Selbstständigkeit, ne? So kann man es wahrscheinlich zusammenfassen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dich natürlich heute in den Podcast geholt, weil gutes Leben und guter Wein, das gehört doch alles irgendwie zusammen. Und du hast jetzt selber schon gesagt, Winzer zu werden, das ist eigentlich eine Berufung. Was ist denn das, was dich am Wein so fasziniert?
Ich denke, das Thema Wein ist unter dem Begriff Genuss definiert. Bedeutet für mich einfach das Arbeiten auf der ersten Seite mit der Natur, im Einklang vielleicht auch mit der Natur, hängt immer auch von der Philosophie des Winzers ab. Aber grundlegend ist der Überbegriff Genuss, bedeutet für mich gutes Essen, guter Wein. Das ist so eine ganze Lebensphilosophie, die da als großes Ganzes dann schlussendlich sich bei mir im Wein dann wiedergespiegelt hat und schlussendlich der Traum zustande gekommen ist wirklich oder der Wunsch zustande gekommen ist wirklich Winzer auch zu werden.
Und du hast, musst du vielleicht nochmal erzählen, du hast ja vorher ein ganz anderes Leben geführt und hast dir dann plötzlich einen Weinberg gekauft. Und wie bist du denn dazu gekommen und was hast du vorher gemacht?
Also ich bin klassischerweise, habe ich direkt nach dem Abitur eine Banklehre gemacht. Das lief auch sehr gut. Ich habe dann auch ein Stipendium angeboten bekommen von der Bank, was ich dann auch gemacht habe. Also ich habe da auch studiert. Habe aber dann für mich persönlich schnell bemerkt, dass ich diesen Beruf einfach nicht mein ganzes Leben machen möchte. Vielleicht hätte ich ihn machen können, aber die Bereitschaft wirklich für etwas zu brennen und wirklich Feuer und Flamme für ein Thema zu sein, war irgendwie nicht gegeben. Und ich dachte mir, es muss doch irgendwas geben. Ich hatte da schon eine Idee im Hinterkopf, was so wirklich meine Berufung ist. Und wo man eben nicht sagt, okay, ich lasse um 17 Uhr den Stift fallen und komme eben morgen wieder oder ich habe Wochenende, sondern was mir eben auch noch Spaß macht, wenn ich wirklich auch am Wochenende noch arbeiten darf, möchte, wie auch immer. Und so kam die Idee zustande, dass einer meiner besten Freunde auch, einer meiner besten Freunde ein Weingut hat, ein sehr renommiertes Weingut, wo ich auch immer mitgeholfen habe und war immer Feuer und Flamme für diesen vielfältigen Beruf. Und man ist immer auf Achse, man hat immer was zu tun, man ist mit verschiedenen Leuten in Kontakt, die aber irgendwie doch aus einem ganz bestimmten Grund natürlich auf dem Weingut sind, denn sie suchen genau das Gleiche, und zwar ist es der Genuss. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte Winzer werden, und bin dann nach Geisenheim, an die Universität Geisenheim gegangen, und habe das dann auch studiert.
Das ist natürlich auch eine schöne Kombination für uns im Gut-Leben-Podcast, auch immer wieder Thema, das Thema Burnout, das Thema, wie arbeitet man richtig und was kann man dagegen tun, wenn man zu gestresst ist. Und da ist das Wort Genuss natürlich echt ganz schön weit vorne. Vielleicht erstmal kurz, was für einen Wein stellst du her und warum ausgerechnet diese Sorte? Und dann würde mich natürlich interessieren, was studiert man denn eigentlich, beziehungsweise was macht man den ganzen Tag, wenn man eigentlich Weinlehre studiert?
Also in Geisenheim bedeutet es, oder hat man verschiedene Möglichkeiten, ein Studium zu beginnen. Bedeutet, erstes Studium wäre Weinbau und Önologie. Also Weinbau, die Arbeit im Weinberg. Und Önologie ist die Arbeit im Keller, also die Kellertechnik etc., die Weinbereitung. Und es gibt noch einen zweiten Studiengang, der nennt sich internationale Weinwirtschaft. Das ist so ein bisschen betriebswirtschaftlich, Marketing angehaucht, beinhaltet 50% des Studiengangs Weinbau und Önologie und 50% eben BWL, VWL, Marketing und diese Themen, genau.
Muss man im Studium nicht auch super viel Wein probieren? Also ich stelle mir das so vor, dass ihr dann studentisch zusammengehangen habt und ich weiß es nicht, 50 Flaschen Wein vor euch stehen hattet und verschiedene Dinge ausprobiert habt.
Ja, definitiv. Also es ist sogar eine Pflicht, oder es gibt Pflichtfächer an der Uni, die man belegen muss, und die zum Beispiel heißen Weinbeurteilung, Sensorik oder auch internationale Produktprofile. Also genau, dass man weiß, wie sollten verschiedene Weine schmecken, was sind auch Fehltöne, was gehört nicht in den Wein, was sind besondere Aspekte der verschiedenen Weinbauregionen, dass es natürlich nicht immer so eine Schablone ist, die man da einfach auflegen kann und sagt, okay, der Wein schmeckt jetzt so, dann muss er unbedingt von der Mosel oder aus Argentinien oder aus Chile kommen. Da ist natürlich immer auch ein Freiraum der Philosophie des Winzers oder auch des Jahrgangs hinterlegt. Aber da hast du völlig recht. Wir haben natürlich auch als Studenten uns in der Privatzeit mit Wein befasst, haben zum Beispiel uns abends in der WG zusammengesetzt, haben gekocht miteinander und eben über die verschiedenen Weine dann diskutiert, die wir währenddessen dann probiert haben. Eins möchte ich nur dazu sagen, es ist nicht immer, viele stellen sich das ja immer als Saufgelage vor. Aber dieses Wein probieren ist es eigentlich gar nicht, denn man muss den Wein auch gar nicht runterschlucken, um ihn komplett zu probieren, sondern es reicht auch, wenn man ihn einfach nur sozusagen im Mund hat und ihn dann auch wieder ausspucken kann. Und ich glaube, hätte ich allen Wein getrunken, den ich jemals probiert hätte, wäre schwierig geworden, definitiv, ja.
Okay, dann würdest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gerade ausreden, sondern wärst immer noch im Rausch.
Genau.
Okay, da sind wir natürlich auch im Grunde genommen schon mitten im Thema, was man sich natürlich immer so fragt, woran erkennt man eigentlich guten Wein? Und wenn man in den Supermarkt geht, nach welcher Flasche greift man denn da eigentlich? Hast du da irgendwelche Tipps, irgendwas, wonach man sich richten kann? Ich glaube, das Etikett ist es ja inzwischen nicht mehr so. Ich glaube, da geben inzwischen die Konzerne auch sehr viel Geld aus, um tolle Designs zu entwickeln. Aber es muss, glaube ich, gar nichts über den Geschmack sagen, oder?
Also das Etikett sagt eigentlich nicht alles über den Geschmack aus, aber auf dem Etikett kann man sich schon sehr gut orientieren, und zwar meistens auch auf dem Rückenetikett, nicht unbedingt auf der Front, sondern auf dem Rückenetikett sind ja gesetzliche Angaben, die vorgegeben sind, die da drauf müssen sozusagen. Also grundsätzlich würde ich mal attestieren, dass es in Deutschland keinen schlechten Wein mehr gibt, so wie vor 30 Jahren, da alle Weine mittlerweile, die unter dem Prädikat, das steht natürlich dann auch auf dem Rückenetikett, deutscher Qualitätswein oder deutscher Prädikatswein vermarktet werden, die müssen alle vorher oder werden alle vorher von einer amtlichen Prüfungsstelle probiert und bewertet. Und da muss man immer eine Mindestbewertung erreichen, damit die Weine überhaupt zugelassen werden, um also in den Verkehr gebracht werden zu dürfen. Ist also zumindest der erste Punkt, wenn ich mal eine Flasche Wein in der Hand habe und ich drehe das, die Flasche um und sehe auf dem Rückenetikett, das ist ein deutscher Qualitätswein, ein deutscher Prädikatswein, kann man schon mal davon ausgehen, dass da jemand schon mal drüber geschaut hat von einer oberen Instanz, also von staatlicher Seite, und den Wein probiert hat. Genau. Und da ist man schon mal auf der richtigen Seite. Dann steht natürlich auch verschiedene Aspekte drauf, wie Rebsorten. Wenn da keine Rebsorte draufsteht, ist es natürlich immer schwierig, sich da ja festzulegen, wie der Wein schmecken würde. Aber und grundsätzlich steht ja dann auch immer, meistens ist der Wein trocken, ist er feinherb, ist er lieblich oder sowas drauf. Da kann man ja auch seine Präferenzen dann feststellen.
Du selber produzierst ja Riesling, richtig?
Exakt, genau. Also wir machen 99% Riesling und 1% haben wir noch ein bisschen Spätburgunder. Das ist aber mehr so ein bisschen ein Hobby für uns selber. Genau. Dass wir auch an der Mosel mal eine rote Rebsorte auch damit ausprobieren können, ja.
Aber Weingut Immich Batterieberg habe ich tatsächlich noch nie irgendwo im Supermarkt gesehen. Woran liegt das denn?
Ja, das liegt daran, dass unsere Strategie, die ich und meine ganzen Kollegen haben uns da zusammengesetzt, haben gesagt, wir möchten einen Wein oder Weine produzieren, die jetzt schon in das Premium-Segment passen. Also wir machen extrem hochwertige Weine. Und aus unserer Sicht sind wir natürlich preislich teilweise dann auch sehr relativ uninteressant für den Supermarkt oder wie man es auch im Fachjargon den Lebensmitteleinzelhandel nennt. Und die Versuche waren da, es mal auszuprobieren, aber es kennt vielleicht jeder, wenn man vor einem Weinregal steht und dann kostet ein Wein 20, 30 Euro, da überlegt man natürlich schon zweimal, ob man den jetzt kauft oder einfach nur ausprobiert. Sondern da werden natürlich Weine präferiert, die, sage ich jetzt mal, bei 3,50 Euro bis 10 Euro oder sowas gelten. Und da sind wir preislich einfach auch zu hoch.
Das ist natürlich echt auch so ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für viele, dass man sich immer fragt, wie viel Geld natürlich muss ich eigentlich ausgeben für einen Wein, der schmeckt. Also ich persönlich kann zum Beispiel sagen, ich trinke sehr gerne Wein und ich bin vollkommen davon weggekommen, irgendwie für um die 3 Euro Wein zu kaufen. Also unter 7 Euro fange ich eigentlich gar nicht mehr an, weil ich den Eindruck habe, dass das wirklich den Geschmack schon deutlich in eine andere Klasse katapultiert. In meinem Fall ist es jetzt meistens der Rotwein. Ich trinke sehr, sehr selten Weißwein. Tut mir leid, das ist jetzt nicht persönlich gemeint. Aber genau, ich bin eben Rotweintrinker. Ist da was dran oder bilde ich mir den ganzen Kram ein? Wenn ich jetzt in den Discounter gehe und mir eine Flasche für 3 Euro aus dem Schrank nehme, glaubst du, oder aus deiner Erfahrung raus als Kenner, kann die Flasche auch schmecken, richtig was hermachen?
Also definitiv. Mal so gesagt, ist es so, dass die Weine im Discounter ja wirklich darauf ausgerichtet sind, einer breiten Masse zu schmecken. Sprich, die Weine sind relativ unkompliziert, sie tun nicht weh, sage ich jetzt mal, und sie schmecken eben der breiten Masse. Sie sind jetzt nicht für die lange Lagerung etc. bestimmt, sondern sie sind wirklich easy to drink, einfach zu genießen und haben meistens dann auch einen Schraubverschluss, dass man den Wein auch eventuell dann einfach mal zumachen kann, wenn man nicht alles trinkt und in den Kühlschrank und am nächsten Tag eben dann konsumiert. Man muss sich immer vor Augen halten. Es gibt so ein Sprichwort, price is a good indicator, bedeutet, dass natürlich ein hochwertiger Wein, beziehungsweise, fangen wir so an, ein 3,50 Euro Wein, muss man sich ja auch immer überlegen, 3,50 Euro ist ja meistens immer der Bruttopreis, sprich, da kommen ja 19% wieder weg. Davon zieht man dann das Etikett davon ab, davon zieht man den Korken oder den Schraubverschluss ab, davon zieht man auch die Flasche ab, die Transportkosten. Und was dann wirklich unterm Strich rauskommt, sind dann ein paar Cent, die der Liter Wein dann kostet. Und wenn man sich selber mal überlegt und selber mal im Weinberg stand, dann ist es natürlich extrem schwierig, das nachvollziehen zu können, warum jetzt ein Liter Wein 80 Cent kostet. Und dann kann man sich ja noch im Umkehrschluss auch wieder überlegen, wie hoch die Qualität sein muss, wenn ein Liter Wein 80 Cent kostet. Und von daher, um die Frage zu beantworten, ist es natürlich für mich als von einem Premium-Weingut oder Produzenten schon eher die Präferenz, wirklich hochwertigen Wein zu produzieren, den die Kunden natürlich dann auch zu einem höheren Preis natürlich kaufen, aber das genau eben auch wissen und die Transparenz haben, dass wir wirklich nur mit den Händen arbeiten und keine Maschinen benutzen und wirklich auf die Qualität des Produkts achten. Ja, das ist eine Philosophiefrage.
Das heißt, ihr steht, wie man sich das so vorstellt, echt irgendwie an den Fässern und knetet die Trauben? Oder wie muss ich mir das vorstellen, was heißt mit Händen arbeiten?
Also das ist ja so, dass es im Weinberg ja mittlerweile sehr viel maschinelle Bearbeitung gibt. Bei uns an der Mosel ist das größtenteils nicht möglich, weil in diesen steilen Lagen, die Mosel ist ja sehr geprägt von diesen steilen Lagen, die auch das Aushängeschild der Weinbauregion Mosel ist, da können keine Maschinen fahren. Sprich, jeder Arbeitsschritt, den in flacheren Weinanbaugebieten die Maschinen erledigen, machen wir per Hand. Und es ist ja klar, dass man dann natürlich auch länger dafür braucht, sprich auch längere Arbeitszeit etc. Und das ist natürlich der größte Kostenfaktor in der Weinherstellung, definitiv.
Ah, okay. Ja, das war jetzt einfach mehr, um mir das so ein bisschen vorstellen zu können. Eigentlich haben wir ja über Preise gesprochen und 80 Cent für einen Liter ist natürlich wirklich, wirklich ein Witz. Es kommt ja aber wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf die Traube an. Also jetzt so aus meinem, ich sag mal, laienhaften Wissen, so ein Merlot zum Beispiel. Wie gesagt, ich bin Rotweintrinker, ist ja eher so ein gefälliger Tropfen, der irgendwie immer sehr unkompliziert ist. Den kann man irgendwie zu so ziemlich jeder Speise eigentlich kredenzen und macht nie so richtig was falsch, während ich schon mal sagen würde, zum Beispiel ein Tempranillo oder ein Shiraz, der ist, selbst wenn er in einer günstigeren Lage ist, schon wesentlich charakterstärker. Ist das Quatsch oder stimmt das? Und was würdest du an Weißwein vielleicht dagegen setzen und sagen, also ein Weißwein, der eigentlich immer schmeckt, den man immer servieren kann, ist diese und jene Sorte und einer, der, wo man schon ein bisschen mehr Charakter hat, ist dann vielleicht eine andere Weinsorte?
Natürlich haben diese Rotweine immer ein bisschen mehr Charakter, weil sie meistens auch aus südlicheren Ländern kommen, wo es eventuell auch wärmer ist, definitiv. Hierzu kann ich natürlich sagen, hängt es auch immer von der Weinbereitung ab. Wie stelle ich einen Wein her? Da gibt es verschiedene Methoden, um die Weine dementsprechend geschmacklich dann in eine Richtung zu bekommen. Es ist immer schwierig zu sagen, wenn ich den Wein nicht kenne, wie er dann schlussendlich schmeckt, sagen wir es mal so, ohne ihn wirklich probiert zu haben und auf der Flasche dann zu sehen. Wenn man jetzt mal nach Spanien geht, gibt es ja da auch dann diese Zusätze wie Reserva oder etc. sowas. Da wird natürlich dann gezeigt, okay, der Wein hat schon ein bisschen mehr Charakter beziehungsweise auch mehr Gerbstoffe, wurde im Fass aufgebaut. Da kann man sich so ein bisschen dran entlanghangeln. Grundsätzlich ist es natürlich dann schwierig im Rotweinbereich, dann ja, man muss eben viel probieren, um dann wirklich auch seinen Geschmack zu finden, sagen wir es mal so. Ja,
ja, und was würdest du an Weißweinen so empfehlen, was immer ganz gut geht?
Also grundsätzlich bin ich ja ein Fan des Rieslings.
Und, klar.
Wie man fast erahnen könnte, genau. Ja, also zum Thema Riesling. Riesling hat halt die Möglichkeit, dass er diesen Spagat schafft von eben wirklich trockenen, säurebetonten, wirklich rassigen Weinen, die auf der anderen Seite aber wenig Alkohol haben. Er schafft halt wirklich diesen Spagat zwischen einem trockenen Wein, einem etwas zugänglicheren, feinherben Wein oder aber auch etwas Restsüßes, was man zum Beispiel jetzt auch mal zu einem Nachtisch, zu einer Süßspeise etc. auch einfach trinken kann. Das Gute am Riesling ist, wie ich es eben auch schon gesagt habe, ist, dass der wirklich reduziert im Alkohol ist. Bedeutet, man hat halt keine 13, 14 Volumenprozent wie bei Rotwein. Und für viele ist es ja mittlerweile auch Thema gesunde Ernährung auch immer ein Aspekt. Ansonsten kann ich auch immer diese Burgundersorten empfehlen, sprich den Weißburgunder, den Grauburgunder. Die sind ja dann auch in der Säure nicht so extrem und haben eigentlich einen sehr charmanten Charakter.
Jetzt haben wir natürlich schon ganz ordentlich gefachsimpelt, wenn wir schon dabei sind. Also, weißt du, in James-Bond-Filmen, ne, da gibt er immer damit an, dass er den Jahrgang von jedem Wein kennt. Und da fragt man sich immer, muss man das wirklich? Kein Mensch kennt doch den Jahrgang von irgendeiner Traube, außer man ist wirklich Experte. Macht das wirklich so einen großen Unterschied?
Also so ein großer Unterschied. Jein, also sagen wir es mal so, wenn man natürlich als Winzer in einem bestimmten Anbaugebiet arbeitet oder tätig ist und auch lebt, bekommt man das ja immer auch am eigenen Körper oder wie auch immer mit, so, also tagtäglich mit, wie der Jahrgang war. Und natürlich hat jeder Wein, sage ich jetzt mal in dem Bereich Premium-Weine, wirklich die auch ein paar Euros kosten, die sind ja auch darauf ausgelegt, wirklich jahrgangstypisch dann auch zu schmecken, weil in der Weinbereitung dann wirklich auch diese Jahrgangstypizitäten herausgearbeitet werden und das auch gewollt ist, sagen wir es mal so. Also sprich für die wirklich Experten oder auch die Leute, die sich extrem mit Wein beschäftigen, die kriegen das schon ganz gut oder können das ganz gut rausbekommen. Für mich selber ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, die Jahrgänge herauszuschmecken. Man ist dann doch jeweils immer verblüfft, dass man da teilweise auch bei älteren Weinen dann teilweise auch ganz woanders liegt. Also das passiert selbst in den Profis. Aber ja, das ist auf jeden Fall was für Weinexperten und das funktioniert auch, definitiv.
Okay, aber ich nehme daraus mit, dass ich mich jetzt nicht unbedingt anfangen muss, mit Jahrgängen zu beschäftigen, um ein gutes Glas Wein zu genießen.
Nein, um Gottes Willen. Also viele Weine haben ja auch kaum noch mehr Jahrgangsangaben, weil da der Endverbraucher sowieso keine großen Werte drauf legt. Wenn man aber in den Bereich Premiumweine geht oder auch mal nach Frankreich zum Beispiel teure Bordeaux-Weine oder sowas kauft. Das kaufen ja wirklich auch nur Leute, die sich auch mit Wein wirklich auskennen, zumindest größtenteils. Und die wollen ja genau auch diese Jahrgangstypizität in dem Wein schmecken. Und genau, also als normaler Weinverbraucher braucht man sich da nie Gedanken machen, dass jemand mal fragt, und welcher Jahrgang ist es? Weil die Weine sind ja dafür gemacht, dass sie auch immer gleich schmecken.
Gibt es denn irgend sowas, so eine Frage, irgendeine Vorstellung zum Thema Wein, die dir auf den ganzen Weinverkostungen, die du so mitmachst, die dir immer wieder gestellt werden, wo du denkst, mein Gott, also damit müsste man aber wirklich mal aufräumen, das ist einfach Quatsch. Oder vielleicht auch, das müssten die Leute einfach mal über Wein wissen, vielleicht auch einfach umgedreht.
Also, ich werde ja immer gefragt, wie lange hält sich ein Wein? Und selbst ein Winzer, der damit tagtäglich zu tun hat, kann nie genau pauschal sagen, wie lange hält sich ein Wein. Es wird ja immer spekuliert, dass der Wein jetzt 30, 50 Jahre zum Beispiel jetzt ein Rotwein aus dem Bordeaux oder sowas hält. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich Rotweine mit einer ordentlichen Tanninstruktur länger halten, weil sie auch durch diese Gerbstoffe geschützt sind, als jetzt zum Beispiel ein normaler Weißwein. Natürlich, um das ganze Thema jetzt nicht zu verkomplizieren, oder zu ins Thema zu kommen, ist es so, dass die meisten Weine sowieso dafür gemacht sind, relativ frühzeitig getrunken zu werden. Also ich würde auch nie jemandem empfehlen, einen normalen Wein, den er im Supermarkt kauft, lange wegzulegen, und sondern die Weine sind wirklich auch gemacht, schnell zu trinken. Und wenn man denn wirklich mal einen Wein weglegen möchte, sei es für einen Geburtstag oder wie auch immer ein Jahrgangswein, dann würde ich immer einzeln den Winzer fragen, was er für Erfahrungswerte hat, oder den Fachhändler, was er für Erfahrungswerte hat, wie lange sich denn ungefähr so ein typischer Riesling zum Beispiel von der Mosel in dieser Ausbauart hält, sagen wir es mal so. Ein Garant dafür, dass der Wein dann eben nach 20, 10 oder 20 Jahren dann auch wieder schmeckt, gibt es natürlich nie. Und da wird sich auch niemand festlegen wollen.
Muss man denn einen Wein wirklich dekantieren?
Also pauschal kann man diese Frage nie beantworten. Das Dekantieren ist sicherlich ganz gut, um dem Wein Luft zu geben oder den Platz zu geben, zu atmen, um wirklich auch seine Aromen dementsprechend entfalten zu können. Hat man einen ordentlichen Wein aus einem vielleicht auch älteren Jahrgang, würde ich das immer empfehlen. Es ist halt auch immer die Frage, was für einen Wein habe ich? Ja, wenn ich jetzt einen normalen Wein, einen Rotwein aus dem Supermarkt habe, den brauche ich nicht dekantieren, weil der ist ja sofort trinkfertig, trinkreif. Der wird sich eventuell im Glas dann auch nochmal unter der Luft ein bisschen weiterentwickeln. Aber grundsätzlich würde ich das immer nur bei hochwertigen Weinen empfehlen, oder ist es notwendig? Selbst dann braucht man es nicht unbedingt machen.
Stimmt das eigentlich, oder ist das inzwischen mehr dieses, zu Fisch trinkt man Weißwein und zu Fleisch trinkt man Rotwein, oder überhaupt einfach zu kräftigen Gerichten eben einen roten sozusagen dagegen setzen, und wenn man eben Fischgerichte macht, vom Sushi bis, weiß ich nicht, zur gegrillten Dorade, dann passt am besten Weißwein?
Also pauschal beantwortet, ja, definitiv. Also so, das ist immer ein guter Anhaltspunkt. Man muss natürlich immer eins beachten, dass umso leichter das Gericht ist, umso leichter sollte eventuell auch der Wein sein. Also es darf nie sein, dass es ein Gericht oder ein Wein niemals das andere geschmacklich übertönen sollte, sondern immer nur ergänzen. Sprich, wenn ich jetzt zu einem Stück Fleisch ein Riesling trinke, die kombiniert mit so einem säurebelasteten Riesling trinke, oder zu einem leichten Nachtisch oder ein Stück Kuchen einen fetten Bordeaux-Wein oder etwas aus Chile, so ein total fetten Rotwein mit 14,5 Alkohol, dann passt es nicht. Also es muss immer diese Balance da sein. Und da Fischgerichte ja doch immer etwas leichter sind, filigraner, auch im Geschmack nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel Kohlrouladen oder Schweinshaxe oder sowas, da braucht man natürlich, oder ist es dann schon interessant, mal auch einen kräftigeren Wein zu haben.
Also ich lerne heute, Weine sind nicht dafür da, lange rumzuliegen, sondern getrunken zu werden. Und man muss unheimlich viele davon probieren, um sich gut auszukennen. Ich finde das eine fantastische Moral.
Exakt.
Ja, Vincent, vielen Dank, dass du heute all dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und ich sage, bis nächste Woche, dann ist auch Henning wieder dabei. Ciao, Vincent.
Jawohl, super.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.